Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Wir wissen aus späteren Berichten, Legenden und so weiter, dass es eine große Vielfalt gab. Was aber nirgendwo wirklich zu finden ist, ist die Vorstellung von einem Gott, der von außen die Welt schafft, so wie das in der jüdisch-christlichen Tradition vorgestellt wird. Sowas hat es in China nie gegeben, sondern immer gewissermaßen mehrere Kräfte, die miteinander korrespondierten.
Es gibt ganze Lexika, die erklären, die Welt ist entstanden aus einem Reiskorn, aus einem Haar, aus was immer. In Indien ist vor 3 Jahren ein Buch erschienen mit indischen Schöpfungsmythen nur am Subkontinent. Das sind an die 500 verschiedene Schöpfungsmythen.
Man muss, finde ich, jede Erzählung ernst nehmen. Sie erzählt, wie Menschen in ihrer Zeit sich aus ihren Bedingungen heraus die Welt und sich selbst vorgestellt haben. Und das können wir an die Seite stellen mit Erzählungen, die wir heute haben, über unsere Entstehung, über unsere Anfänge, so wie wir uns das heute vorstellen, und das miteinander ins Gespräch bringen. Und dann sind wir, glaube ich, auf der Ebene, wo wir die Texte sehr ernst nehmen können.
Am Anfang war ja was eigentlich? Eine leere Dunkelheit, eine gewaltige Flut, ein Ei, das über und in diesen Urwassern schwebt? Fast jede Kultur der Welt hat ihre eigene Antwort auf die Frage, wie alles begann.
In den großen monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, da wird die Welt von einem Schöpfergott erschaffen. In Asien erzählen die Mythen von vielen unterschiedlichen Göttern, die Himmel und Erde trennen, von Schöpfungsriesen, die aus ihrem Körper die Welt formen, und von einem aufgeschäumten Urmeer aus Milch, dem unter anderem eine Urkuh entsteigt, die Wohlstand für die Menschen bringt.
Aber was steckt dahinter? Warum erzählen sich Kulturen so unterschiedliche Geschichten über den Ursprung des Lebens? Und gibt es vielleicht doch mehr Gemeinsamkeiten, als man vermuten würde? Was verraten uns diese Mythen zum Beispiel über das Verhältnis von Mensch und Natur?
Über die Schöpfungsgeschichten in Bibel und Koran sind bereits Folgen zu hören. Man findet sie zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und heute richten wir in unserem Religionspodcast Vertikal Horizontal den Blick nach Osten. Wir reisen durch China, schauen nach Indien und Südostasien und tauchen ein in Schöpfungsmythen, die bis heute das Weltbild vieler Kulturen prägen. Am Mikrofon begrüßen Sie und euch Martina Pote
und Bita Schaffinia. Chaos, Leere, Dunkelheit, unergründliche Tiefe, ein Urozean. Aus dem Chaos entstand das Urei, das Weltenei. So beginnt eine der bekanntesten Schöpfungsgeschichten Chinas.
Und genauso märchenhaft geht es weiter in der Geschichte. Es heißt, im Ei schlief ein erstes lebendes Wesen, Pangu. Und natürlich hat Pangu nicht ewig geschlafen, sondern ist irgendwann erwacht, nach 18.000 Jahren, um genau zu sein. Und als er sich reckte und streckte, zerbrach das Ei. Der helle, leichte Teil des Eis war von Yang durchdrungen und hob sich hoch und wurde zum Himmel. Die andere Hälfte des Eis war von Yin durchdrungen, war dunkel und sank hinab.
Da also kommen schon Yin und Yang vor. Das Symbol kennt man ja in ganz Asien und auch bei uns. Eine Kugel, die eine Hälfte ist schwarz, die andere weiß. Und in jeder Hälfte ist ein Punkt der jeweils anderen Farbe.
Und die Geschichte von Pangu wurde wahrscheinlich in der Zeit der drei Reiche im 3. Jahrhundert zum ersten Mal niedergeschrieben. Das Motiv von Yin und Yang, diesen beiden Polen, die sich gegenseitig bedingen, das stammt aus dem Daoismus, der sich einige Jahrhunderte zuvor entwickelt hatte und der mit dem Konfuzianismus und dem Buddhismus als eine der drei Lehren gesehen wird, die China maßgeblich geprägt haben. Daoismus ist eine Geisteshaltung, eine Philosophie, eine Religion, die das Dao, also den Weg, propagiert. Und die Ursprünge liegen im Dunkeln. Allerdings gibt es bis heute daoistische Tempel und Mönche und Nonnen, die nach dem Dao, dem Weg also von Meister Lao Tzu, leben.
Pangu jedenfalls hatte Angst, dass die beiden Eihälften sich wieder verbinden würden. Daher zwängte er sich zwischen die Hälften, und zwar so, dass sein Kopf den Himmel hielt und die Füße auf der Erde standen.
Er wuchs und wuchs und wurde riesig, und irgendwann fasste er Vertrauen in diese Position von Himmel und Erde und hatte keine Angst mehr, dass sie wieder zu einem Ei zusammenwüchsen. Dann schlief er ein. Und nach einem langen Schlaf, nochmal 18.000 Jahre, starb er schließlich. Und aus seinem Körper entstand die Welt.
Sein Atem wurde zu Wind und Wolken.
Seine Stimme erzeugte den Donner.
Aus dem linken Auge wurde die Sonne, aus dem rechten Auge der Mond.
Arme und Beine wurden zu Süden, Norden, Osten und Westen. Aus seinem Leib entstanden all die Gebirge der Welt.
Aus seinen Tränen wurden die Flüsse, aus seinen Venen Straßen und Wege. Sein Fleisch brachte die Bäume hervor.
Das Haar wurde zu Gras und Blumen, und aus dem Haupthaar entstanden die Sterne. Seine Knochen und Zähne wurden zu Steinen.
Und ganz am Ende der Geschichte kommen auch die Menschen ins Spiel. Und zwar heißt es: Parasiten hatten auf ihm gelebt, Wanzen und Flöhe und Läuse. Aus ihnen wurden die Menschen der Welt, viele unterschiedliche Völker.
Nach dieser Erzählung ist also die Welt, wie wir sie kennen, der Körper eines uralten Schöpfungsriesen. Das Organische an dieser Geschichte finde ich besonders spannend, dass aus etwas, also einem Riesen, etwas anderes wird und damit ein Kreislauf eingeleitet wird. Und das ist ein Motiv, das wir im asiatischen Raum häufig finden. Ebenso wie das Ei übrigens, das sich auch in hinduistischen Erzählungen findet.
Über die chinesischen Schöpfungsgeschichten konnten wir mit Professor Hellwig Schmidt-Glinzer sprechen.
Er ist Sinologe und war von 1993 bis 2015 Direktor der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Seit 2016 ist er Direktor des China-Zentrum Tübingen.
Und tatsächlich ist die Geschichte von Pangu, die wir eben erzählt haben, bei Weitem nicht die älteste Vorstellung der Schöpfung in China, wie uns Professor Schmidt-Glinzer erzählt hat.
Der Ursprung von Schöpfungsmythen in China liegt irgendwie auch im Dunkeln, weil wir natürlich die Berichte darüber nur aus den Elite-Aufzeichnungen der Han-Zeit, also etwa vor 2000 Jahren, haben. Aber das, was das früheste wohl war, war die Vorstellung, dass die Erde eckig ist, quadratisch, und der Himmel rund. Und da gab es die Vorstellung, dass das so eine Art Säulengebilde ist, welches gewissermaßen ein geordneter Kosmos ist. Und dann wurde aber auch schon darüber gesprochen, dass der dann mal in Unordnung geriet. Und da war dann eine Göttin vorgestellt worden, Nygua, die das dann reparierte. Und die war eine Schwester oder eine Partnerin von dem Fu Qi. Und das sind gewissermaßen die frühen Ureltern der chinesischen Kultur. Und diese Vorstellung von so einem Weltgebäude, die ist möglicherweise sogar auch beeinflusst oder korrespondiert zu noch älteren Vorstellungen in Ägypten. Also es sind bestimmt auch Gedanken und Ideen über den Erdball gewandert, schon in sehr früher Zeit.
Sie haben eben von Eliteaufzeichnung gesprochen. Heißt das denn, dass diese Geschichten nur einer gebildeten Schicht bekannt waren?
Welche Vorstellungen bei den einzelnen Völkern und Gruppen existierten, das ist nicht mehr im Nachhinein so genau herauszufinden. Aber wir wissen aus späteren Berichten, Legenden und so weiter, dass es eine große Vielfalt gab. Was aber nirgendwo wirklich zu finden ist, ist die Vorstellung von einem Gott, der von außen die Welt schafft, so wie das in der jüdisch-christlichen Tradition vorgestellt wird. Sowas hat es in China nie gegeben. Also es gibt keinen mächtigen Gott, den es ja dann auch in Ägypten irgendwann gab. Aber in China gab es das nie, sondern immer gewissermaßen mehrere Kräfte, die miteinander korrespondierten. Und der Wechsel der Jahreszeiten, das Wachsen der Früchte und all solche Dinge wurden natürlich hinterlegt durch mythische Ausformungen. Und von denen sind uns viele dann auch durch spätere Aufzeichnungen erhalten.
Herr Professor Schmidt-Linzer, jetzt haben Sie gerade ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich die verschiedenen Völker Chinas. Im Lauf der Jahrtausende gab es ja gar nicht so oft so ein großes, geeintes Reich, sondern China war immer ein Staat mit vielen kleinen Herzogtümern, auch konkurrierenden, sich bekriegenden Regionen. Könnte das denn vielleicht auch dazu geführt haben, dass sich so viele Erzählungen nebeneinander herausgebildet haben und eben dann keine einheitliche große Erzählung?
Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, also das Beibehalten von Ambivalenz, von vielen Göttern und so weiter. Das ist typisch für China. Was mit der Figur des Pan Gu in die Welt kommt, etwa 300 nach Christus etwa, haben wir da Aufzeichnungen. Das ist schon so ein Ansatz davon, dass man sagt, da ist ein einzelner Mensch, der nicht von außen, sondern in einem Ei gewissermaßen lebend, dann dieses auseinanderdrückt und auf diese Weise die Welt ausformt und gewissermaßen entfaltet. Ja, wo die Welt dann auch aus seinen einzelnen Körperteilen besteht. Das heißt, man hat die Welt am Ende wie einen großen Menschen gesehen. Nicht wie einen Leviathan, der von außen beherrscht, sondern als eine, ja, anthropomorphe Gestalt, die riesig ist. Dieser Pan Gu ist sozusagen ins Unendliche gewachsen und der Himmel ist dann die Repräsentation des Hauptes und die Erde unten und die Gestirne werden in den Himmel gehängt und so weiter. Diese Vorstellung hat sich dann sehr weit verbreitet und wird heute auch in verschiedenen Varianten sozusagen in den Regionen Chinas auch weitergetragen und es gibt auch viele Tempel, gerade in Südchina, für diesen Pan Gu, der dann heute oft als der gewissermaßen, wenn man so will, Weltschöpfer gehandelt wird.
Pan Gu ist auch deshalb, finde ich, eine spannende Figur, denn durch seinen Tod entsteht eigentlich das, was wir unsere Welt nennen, oder?
Genau, das ist das Bild, der Atem, das ist der Wind und seine Stimme ist der Donner. Also das, seine ganze Riesengestalt transformiert sich in die Welt und damit stirbt er. Aber natürlich bleibt die Vorstellung von dieser Gestalt erhalten. Also nicht lebendig, aber doch als sozusagen eine große Form. Was dabei interessant ist, dass, und da kommen wir dann auch auf den Unterschied zwischen Elitevorstellungen und Vorstellungen bei der sogenannten einfachen Bevölkerung. In den Eliten hat man sehr früh schon den Begriff des Himmels für alles gestellt. Also Himmel und Erde, aber der Himmel ist gewissermaßen auch die Repräsentation von aller Ordnungskraft überhaupt. Und natürlich ist das für Menschen auch sehr abstrakt und deswegen war natürlich die Vorstellung von so einem Pan Gu irgendwie sehr viel greifbarer. Und deswegen ist das auch eine so, ja, wenn man so will, obwohl ja tot, aber doch dann eine lebendige Gestalt geblieben und wird auch dargestellt in manchen Enzyklopädien und ist gewissermaßen bis heute präsent.
Wenn man jetzt von der Genesis ausgeht oder auch dem Schöpfergott, der auch im Islam eine Rolle spielt, der in allem weiter wirkt, könnte man da vielleicht eine Parallele ziehen und sagen, Pan Gu ist auch alles, was ist? Das heißt, am Anfang steht da eine Figur, aus der alles wird und die in allem weiterlebt und die deshalb vielleicht auch so eine gewisse Nahbarkeit hat?
Ja, Nahbarkeit ist ein wirklich wichtiges, gutes Wort, weil es auf den Umstand hinweist, dass man mit dieser Gestalt, wie überhaupt auch mit anderen Gottheiten in China, immer verhandeln kann. Also man kann opfern, man kann bestimmte Dinge wünschen, aber wenn bestimmte Wünsche nicht erfüllt werden, kann man sich auch von der Gottheit abwenden. Das ist bei dem christlichen Gott ja überhaupt nicht der Fall. Dem braucht man nicht zu opfern, sondern der ist gewissermaßen steht über allem. Und dieser allmächtige Gott, den gibt es in China nicht, sondern der Gott ist Teil eines Kosmos und er ist gewissermaßen auch mit dafür verantwortlich, dass der Kosmos in Ordnung bleibt. Aber die Menschen sind es natürlich auch und das ist ein Wechselspiel. Und aus diesem Wechselspiel entstehen natürlich auch neue Optionen und auch Möglichkeiten. Und gerade diese nicht monotheistische Tradition hat eben dadurch ein ganz eigenes Gepräge.
Soweit Professor Hellwig Schmidt-Glinzer. Wir werden den Sinologen später noch einmal hören.
Zu Asien gehört natürlich auch der Subkontinent Indien. Und die Schöpfungsgeschichten aus dieser Region sind unglaublich zahlreich, bunt und fantasievoll. Man müsste wahrscheinlich eine eigene Sendung machen, wollte man diesen Mythen wirklich gerecht werden. Martina, lass uns mal versuchen, einige herauszugreifen.
Gut, lass es uns versuchen. Also in einer der Geschichten spielt zum Beispiel auch ein Ei eine Rolle, und zwar in den Upanishaden. Das ist eine Sammlung von Lehrtexten aus der Zeit zwischen 800 und 400 vor Christus. Und da heißt es, im Anfang war die Welt nicht seiend, sie wurde seiend, sie entstand, da entwickelte sich ein Ei. Es lag ein Jahr lang da, es sprang in zwei. Die beiden Teile der Eierschale waren ein silberner und ein goldener.
Und weiter heißt es, der silberne ist die Erde, der goldene ist der Himmel. Die äußere Eihaut sind die Berge, die innere Eihaut Wolken und Nebel. Die Äderchen sind die Flüsse, das Fruchtwasser, der Ozean. Beeindruckend finde ich auch den Schöpfungsmythos von den drei Gottheiten. Der wird auf ca. 1200 vor Christus datiert. Die Dreiheit besteht aus Brahma, Vishnu und Shiva. Auch in dieser Erzählung gibt es ein Urmeer. Brahma, Vishnu und Shiva entdecken, dass sie eins sind, oder man könnte auch sagen, verschiedene Ausprägungen einer Entität. Später nennt man sie auch Trimurti, das bedeutet Dreigestalt. Die drei also entschließen sich zur Schöpfung, die Welt soll neu entstehen.
Und dann nehmen sie einen riesigen Rührstab zur Hilfe, beziehungsweise sie bauen ihn sich aus einem Berg, einer Schildkröte und einer Schlange. Und mit diesem Rührstab schäumen sie dann das Milchmeer auf. Und diesem Meer entsteigen dann wiederum ganz viele wunderbare Wesen und Dinge. Da ist zum Beispiel ein weißes Sonnenpferd mit vielen Köpfen.
Und ein weißer Elefant, das Reittier des Gottes Indra.
Die Urkuh, Surabi, die Wohlstand für die Menschen bringt.
Und es entsteht der Urtrank Amrita, der Trank der Unsterblichkeit. Am Ende sind die Götter unsterblich und eine neue Welt steigt herauf.
Der Theologe Klaus Wellguth von der Uni Trier beschäftigt sich unter anderem mit den Schöpfungsgeschichten aus den unterschiedlichsten Ländern. Und er schreibt zum Beispiel über die geistige Grundhaltung im Hinduismus Folgendes. Wesentlich für das Verständnis des Hinduismus ist, dass die Offenbarung, die sich in der Schöpfung vollzieht, als eine Realität verstanden wird, die schon immer existiert hat, sodass die Schöpfung nicht als etwas grundlegend Neues verstanden wird, sondern als die Offenbarung des Wirklichen.
Das bedeutet also, dass nicht von einem klaren Anfang ausgegangen wird und damit auch nicht von einem klaren Ende, oder?
So verstehe ich das. Eine Haltung, die übrigens auch im Buddhismus vorherrscht. Das Denken in großen Zyklen von Werden und Vergehen und damit eben keine Vorstellung von Anfang und Ende.
Die buddhistische Nonne Dr. Carola Roloff von der Uni Hamburg schreibt über die Schöpfungsmythen des Buddhismus: Der frühe Buddhismus gilt als eine ethisch motivierte Religion ohne den Glauben an einen persönlichen Schöpfergott. Alles entsteht in wechselseitiger Abhängigkeit. Zeit wird weniger linear gedacht als sich wiederholend und zyklisch.
Da haben wir dieses sich wiederholende Element schon. Und weiter heißt es dort, der Buddha stand dem Glauben an einen Schöpfergott kritisch gegenüber. Wenn dieser Glaube ein Verständnis der Welt beinhaltet, in der alles vom Schöpfer vorherbestimmt ist, sodass die Menschen nicht mehr für ihre eigene spirituelle Entwicklung verantwortlich wären, das schreibt Schwester Carola in diesem Text. Ist ein ganz anderes Weltbild als in den monotheistischen Religionen, Bieter, oder?
Ja und nein, denn auch im Islam oder im Christentum sind die Menschen ja für ihre eigene spirituelle Entwicklung verantwortlich. Insofern denke ich, dass sich der Buddha eher gegen eine bestimmte Vorstellung von einem Schöpfergott wendet und nicht gegen das Konzept allgemein.
Es gibt, finde ich, je länger wir in diese Geschichten eintauchen, immer mehr Übereinstimmung oder zumindest Ähnlichkeiten.
Ja, wir hatten es ja gerade eben auch von der Erzählung aus dem Hinduismus, in der das Milchmeer vorkommt. Und gerade das Bild des Wassers, des Ozeans, kommt ja in etlichen Schöpfungserzählungen vor.
Die Schöpfung der Welt. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde war aber wüst und öde, und Finsternis lag auf der Urflut. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern.
Wie wir gerade in dem Auszug gehört haben, scheint auch in der biblischen Genesis die Welt erstmal nur aus Wasser zu bestehen. Und das Faszinierende ist ja, dass sich die Idee, die da vielleicht unbewusst mitschwingt, dass nämlich das Wasser oder vielmehr der Urozean jener Ort war, an dem tatsächlich das Leben entstanden ist. Dass sich also diese Idee bewahrheitet hat. Das Leben ist in den Ozeanen entstanden.
Ja, das kann man heute nachweisen und es war irgendwie schon im Hinterkopf vielleicht. Und da die Lebensumstände der Menschen immer auch etwas mit den Geschichten, die sie erzählen, zu tun hatten und haben, da gab es sicherlich auch einen Einfluss der Macht des Wassers auf die Erzählungen dann.
Ja, und außerdem steht am Anfang fast immer das Schaffen, das Erschaffen, das Entstehen von Himmel und Erde. Dazu sagt die katholische Theologin Professor Barbara Schmitz von der Universität Würzburg:
Im Hebräischen sind Himmel und Erde ein sogenannter Merismus. Also man drückt im Hebräischen ganz gerne immer das Ganze durch zwei Teile aus. Ja, Tag, Nacht, Himmel und Erde, Mann, Frau. Das sind zwei Teile eines Ganzen, die sozusagen prototypisch stehen, die aber eigentlich auch die Funktion haben, eben das Ganze auszudrücken. Von daher hat die Formulierung Himmel und Erde oft die Funktion, sozusagen die Welt in ihrem Ganzen und mit all den Dingen, die sich auf ihr und in ihr finden, also den Vögeln des Himmels und den Tieren auf dem Feld und den Würmern unter der Erde, also mit allem sozusagen das zu umfassen.
Und das erinnert ja schon fast wieder ein bisschen an Yin und Yang, auch dieses Chaos am Anfang und das Ordnende, das dann folgt. Also diese Erzählelemente finden wir sowohl in den monotheistischen Religionen als auch in den asiatischen Erzählungen, bei allen Unterschieden, die es natürlich auch gibt.
Ja, aber spannend ist ja auch, wie man die Geschichte heute versteht. Barbara Schmitz findet in Bezug auf die Genesis:
Man muss, finde ich, jede Erzählung ernst nehmen, weil jede Erzählung es verdient, ernst genommen zu werden. Das heißt aber nicht, dass man sie verwechseln soll mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen über die Kenntnisse, die wir heute haben, wie die Welt entstanden sein könnte, sondern sie erzählt, wie Menschen in ihrer Zeit sich aus ihren Bedingungen heraus die Welt und sich selbst vorgestellt haben. Und das können wir an die Seite stellen mit Erzählungen, die wir heute haben, über unsere Entstehung, über unsere Anfänge, so wie wir uns das heute vorstellen, und das miteinander ins Gespräch bringen. Und dann sind wir, glaube ich, auf der Ebene, wo wir die Texte sehr ernst nehmen können.
Martina, wir haben ja von Pangu und dem Ei gehört, aus dem er geschlüpft ist, und von den zwei Urgottheiten, kann man sagen, die quasi vor dieser Geschichte die Welt errettet oder geschaffen haben.
Ja, Fuxi und Nügwa. Und diese beiden haben mich ein bisschen an eine japanische Schöpfungsgeschichte erinnert, von der ich gelesen hatte. Und da geht es um ein Geschwisterpaar, das sich dann aber verliebt. Die beiden heißen Izanagi und Izanami und entstammen dem Shinto, der alten Religion Japans. Diesen beiden, also Izanagi und Izanami, wird von den Urgöttern der Befehl gegeben, alles auf der Erde zu ordnen. Und sie rühren mit einem Himmelsspeer die Urwasser, da haben wir wieder das Motiv des Urwassers, um. Und aus einem Tropfen bildet sich eine Insel. Auf diese Insel steigen sie hinab und werden dann Mann und Frau, verlieben sich und neue Götter werden geboren. Allerdings verbrennt Izanami bei der Geburt des Feuergottes und ihr Mann steigt dann in die Unterwelt hinab, um sie wiederzuholen, doch sie ist verloren. Auch das ein Motiv, das wir ja kennen aus ganz anderen Regionen der Welt und sagen. Jedenfalls ist die Frau verloren und er verschließt dann das Tor zur Unterwelt mit einem riesigen Steinblock, teilt die Welt auf und gibt sie seinen Kindern. Und zu diesem Motiv des Geschwisterpaares oder des Schöpferpaares sagt der Sinologe Hellwig Schmidt-Glinzer Folgendes.
Ja, diese Vorstellung von einem Paar ist sehr, sehr alt. Also diese Geschwister haben dann Fuxi und Nügwa die Welt auch gestaltet und die Welt geordnet. Und insofern gibt es auch Anknüpfungspunkte und dass dann dieser Pangu als gewissermaßen Weltfigur oder auch der Himmel in den letzten 1000 Jahren so wichtig wurde, hängt natürlich auch damit zusammen, dass seit 500 Jahren man sich in China mit der christlichen Lehre auseinandersetzt und die Berichte über China aus den letzten 500 Jahren von den jesuitischen Missionaren haben natürlich immer auch diese Seite, dass es doch irgendwie vielleicht eine Großgottvorstellung in China geben könne, betont, weil man ja in Europa bis vor nicht langer Zeit der Meinung war, dass die Welt irgendwann mal eben doch von Gott geschaffen worden sei und dass eigentlich alle Völker so eine Gottesvorstellung haben, dass sie das nur vergessen haben und dass wir ihnen diese Vorstellung wiederbringen müssen. Das ist natürlich sehr verwegen und wir wissen, dass das auch eine europäische Hybris darstellt. Aber viele Leute denken ja bis heute noch so, dass von Europa aus die Welt geordnet werden soll.
Inwieweit spielt denn Pangu auch noch eine Rolle im Alltag, in den Überzeugungen der Menschen? Und wird das quasi als Glaube oder als Überzeugung von der heutigen kommunistischen Partei geduldet?
Die kommunistische Partei hat ja sehr früh in der Tradition auch der europäischen Aufklärung und des Rationalismus alle Religionen gewissermaßen zunächst mal abgelehnt. Und das ist eigentlich bis heute auch immer noch das Dogma. Auf der anderen Seite aber konnte man gar nicht daran vorbei, dass der Glaube der Menschen und das Vertrauen in bestimmte Schicksalskräfte einfach so fundamental ist, dass damit auch die Kommunistische Partei umgehen muss. Insofern hat sie inzwischen auch akzeptiert, dass es eben diese Glaubensformen gibt. Und in dem Zusammenhang muss man eben sagen, dass natürlich diese alten Gottheiten und diese mythischen Vorstellungen bis heute wirksam sind. Und oft kann die Partei das dann auch nicht immer kontrollieren. Und so gibt es auch eine gewisse Spannung zwischen dem Anspruch der Partei, eine gute Regierung darzustellen, und dem Anspruch der Menschen an ein gelingendes Leben. Und wenn das auseinanderdriftet, dann ist oft die Partei am kürzeren Hebel sozusagen. Und Pangu, der Beschützer der Menschheit, bekommt eine Bedeutung, oder der Himmel bei den Intellektuellen, wie nach dem Erdbeben in Sichuan dann eine große Zeitschrift publizierte, von einem Künstler gestaltet: Der Himmel beschützt China. Der Himmel beschützt China, nicht die Kommunistische Partei. Das ist auch ein Element chinesischer Ordnungskonstellation, bei der die Partei immer auch gewärtig sein muss, dass sie das Vertrauen der Menschen verlieren kann.
Ich finde, das ist ein total spannender Aspekt, besonders wenn man jetzt den Himmel als Entität nimmt und sich nochmal ins Gedächtnis ruft, dass ja die chinesischen Kaiser auch die Söhne des Himmels waren.
Genau. Und Himmel ist übrigens auch, steht oft auch für die Welt insgesamt, eben damit dann auch für die Natur. Also es sind diese Elemente des Natürlichen, die auch in der daoistischen Tradition sehr stark in den Vordergrund rücken, die für die Menschen eine Bedeutung haben. Und ein Erdbeben zum Beispiel ist ein Zeichen dafür, dass offenbar in der Welt was nicht in Ordnung ist, und das bezieht sich dann auch auf die Regierung.
Was sind denn Geschichten oder Bilder auch, die Sie im Laufe Ihrer jahrzehntelangen Forschung und Ihrer Reisen in China mitgenommen haben, die Sie als besonders kurios oder fantasievoll empfunden haben?
Also sehr viel hat damit zu tun, dass der Umgang mit den Göttern und mit den Geistern sich im Laufe der Jahrhunderte veränderte, verschob. Auch die Vorstellung von einem Jenseits hat sich verändert. Da hat der Einfluss des Buddhismus eine große Rolle gespielt. Aber seitdem wir seit etwa 50 Jahren immer mehr Ausgrabungen aus China haben, das hängt auch mit der Bautätigkeit zusammen, dass man da viele Straßen und so weiter aufgegraben hat und auf diese Weise Gräber plötzlich aus der Zeit vor über 2000 Jahren bekannt wurden, da sehen wir, dass es im frühen China ganz eigene Bildwelten gab, manche von denen man gar nicht mehr wusste. Und insofern gibt es sehr früh schon auch Geister-, Göttervorstellungen, bunt ausgemalt zum Teil, die aber dann doch sich verändern, und der Buddhismus spielt eine Rolle, auch die Entwicklung daoistischer Praktiken. Und dann sieht man, dass China immer wieder sehr große Veränderungen unterworfen war.
Was können wir denn heute noch aus dieser Geschichte der Schöpfung im asiatischen, im chinesischen Raum lernen?
Also, dass sie vielleicht, weil sie nicht von einem Gott geschaffen worden ist, es diesen verantwortlichen Gott damit nicht gibt. Also das ganze Problem, warum lässt Gott zu, dass so viel Unheil in der Welt passiert, sondern sie sehen die Welt eher als ein System. Das korrespondiert auch sehr gut mit buddhistischen Vorstellungen. Und in diesem System geht es darum, die Ordnung immer wieder zu adjustieren. Und daraus entstehen andere Natur- und Weltbetrachtungen. Und es ist vielleicht gar kein Zufall, dass zum Beispiel Landschaft auch als Thema in der bildenden Kunst in China sich eher entwickelt hat als in Europa. Also Landschaft, Shan Shui, Berge, Flüsse. Also diese Vielfalt der natürlichen Umgebung ist sehr stark eingebettet in die gewissermaßen in die mentale Struktur chinesischer Traditionen. Und zwar gilt das für eigentlich alle, auch Regionalkulturen.
Sagt Hellwig Schmidt-Glinzer, der Sinologe war lange Zeit Direktor der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel und ist seit 2016 Direktor des China-Zentrum Tübingen. Eine spannende Frage ist ja bei all dem auch, wie diese Geschichten überhaupt zu uns gelangt sind. Natürlich kann man beim asiatischen Raum davon ausgehen, dass die schriftlichen Überlieferungen viele Jahrtausende alt sind. Aber was war eigentlich, bevor man solche Geschichten aufgeschrieben hat?
Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Einer, der sich gerade ganz aktuell mit den Schöpfungsmythen der Menschheit befasst hat, und zwar mit jenen Mythen, die mittels der Sternbilder erzählt wurden, ist der österreichische Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Raoul Schrott. Gerade war er auf NDR Kultur im Sonntagsstudio zu erleben und es waren, wie Raoul Schrott dort erzählte, nicht selten Missionare, die zuerst die Mythen anderer Volksgruppen dokumentierten.
Erstaunlicherweise ist da, was man jetzt so annehmen möchte, von wegen Kolonialismus und kulturelle Aneignung und imperialistisches Denken und von oben herab, ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Denn zum einen war das Interesse von Priestern und Pfarrern, die da überhaupt hingehen, so quasi, uns hat der Herrgott die Bibel offenbart, was hat er denn den anderen Völkern erzählt?
Und mit den anderen meint Raoul Schrott indigene Völker in Nord- und Südamerika, in Australien und auf allen weiteren Kontinenten.
Ja, und die Besonderheit seiner Forschung ist, dass er anhand von Sternbildern 17 Schöpfungsmythen auf allen Kontinenten identifiziert hat. Und er hat Übereinstimmungen in den Sternbildern gefunden, die sich nicht recht erklären lassen. Und bei dieser Übereinstimmung ist es nicht geblieben.
Dann gibt es aber Sternsagen, die Motivverkettungen haben von Motiv 1, 2, 3, 4, 5, wo ich eine Sternsage bei den Bororo finde und dieselbe auf den Cookinseln im Pazifik. Dann aber war die größte Überraschung, dass ich bei jeder von diesen Sternenhimmelkulturen ein und denselben Schöpfungsmythos finde. Und es gibt jetzt Schöpfungsmythen wie Sand am Meer. Es gibt ganze Lexika, die erklären, die Welt ist entstanden aus einem Reiskorn, aus einem Haar, aus was immer. In Indien ist vor 3 Jahren ein Buch erschienen mit indischen Schöpfungsmythen nur am Subkontinent. Das sind an die 500 verschiedene Schöpfungsmythen. Bei jedem Sternenhimmel aber finde ich einen Schöpfungsmythos, der die gleiche Struktur hat, den wir beispielsweise daher kennen von der Bibel, dass am vierten Tag werden erst Sonne, Mond und Sterne gemacht, weil vorher die Welt einfach dunkel war. Das arbeiten die alle aus.
Und es gibt noch weitere Übereinstimmungen dieser Mythen, die weltweit verbreitet sind.
Raoul Schrott macht sich in seinem Atlas der Sternenhimmel und Schöpfungsmythen der Menschheit einen ganz eigenen Reim auf diese Erzählungen.
Ja, er stellt nämlich die Theorie auf, dass die Ursprungsgeschichte mit dem modernen Menschen vom afrikanischen Kontinent über die ganze Welt verteilt wurde und es eben Gruppen gab, die bei dieser ganz alten Erzählung über die Schöpfung, die quasi auf dem afrikanischen Kontinent entwickelt wurde, die bei dieser Erzählung geblieben sind.
Ja, Martina, ich finde, das ist ein guter Anlass, sich bald mit den Schöpfungsgeschichten vom afrikanischen Kontinent zu beschäftigen. Was meinst du?
Auf jeden Fall, das machen wir. Peter, in dieser Folge sind wir neuen Bildwelten und ich sag mal Schöpferpersönlichkeiten und Göttern begegnet. Was nimmst du mit von den asiatischen Erzählungen und Darstellungen zur Schöpfung?
Ich finde diese unterschiedlichen Systeme spannend. Also in der Genesis haben wir den Ordnungswillen, die sieben Tage, eines wird nach dem anderen geschaffen. Im Islam treffen wir auf einen kreativen, nicht ruhenden Schöpfergott. Und in Indien zum Beispiel haben wir es mit einem Prozess zu tun, mit einem Ringen zwischen Kräften. Die Schöpfung ist hier nicht statisch, sie entsteht durch Bewegung.
Ja, es ist eine Fülle von Eindrücken, die ich mitnehme, und mittlerweile überlagern sich bei mir regelrecht die Vorstellungen von der Schöpfung. Wenn ich zum Beispiel an einen Urozean denke, dann habe ich gleichzeitig den vorhin ja auch gehörten Geist Gottes, der über den Wassern schwebt im Kopf, dann das schäumende Meer aus Milch und ein Gewässer, aus dem oder in dem ein riesiges Ei entsteht, eine Schöpferpersönlichkeit, die sich in die Welt verwandelt und damit die Vorstellung von Landschaft und deren Pflege prägt. Also es ist unglaublich vielfältig.
Ja, was mir an diesen Mythen gefällt, ist, dass sie nicht nur erklären, woher wir kommen, sondern auch, wie wir mit der Welt umgehen sollten. Und sie machen deutlich, dass jede Kultur eine eigene Antwort auf die Frage nach dem Ursprung sucht. Aber in den Unterschieden gibt es immer auch Gemeinsamkeiten. Der Wunsch, die Welt zu verstehen, ist überall dasselbe, finde ich.
Ja, und gleichzeitig schwingt auch immer diese Frage nach dem Sinn der eigenen Existenz mit. Die unterschiedlichen Geschichten liefern immer auch Erklärungen für unser So-Sein, aber sie eröffnen auch Möglichkeiten der Entwicklung. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung Vertikal Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen. Diesen Podcast und weitere Folgen findet ihr unter ndr.de/info und natürlich auch in der ARD Audiothek.
Für Anregungen, Hinweise und Kritik haben wir wie immer eine Mailadresse vertikalhorizontal geschrieben in einem Wort vertikalhorizontal@ndr.de. Am Mikrofon verabschieden sich Bita Schaffinier
und Martina Kothe.
Tschüss!
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.